Endlich einmal wieder ausschlafen, lautete Jonathans Motto für Sonntag. Doch daraus wurde leider nichts. Elimas kam um 9:30 Uhr in sein Zimmer und rüttelte ihn wach. Hey, Meister, heute ist Gottesdienstpflicht. Besuchen wir meine mütterliche Verwandtschaft in Maria Verkündigung, der größten griechisch-orthodoxen Basilika in Deutschland? Oder weißt du etwas Besseres? Eigentlich bin ich kein Fan von Statuen, Ikonen und Heiligenbildern. Außerdem kommt es nicht auf die Höhe des Kirchturms oder die Größe des Altarraums, sondern auf die Güte der Botschaft und die Schönheit des Gesangs an. Wir gehen in die nächstgelegene Kirche und dann schlafe ich weiter. Basta, war der pragmatische Vorschlag von Jonathan. Ein paar hundert Meter weiter lag die historische Leonardskirche, deren Glockenturm den Gottesdienst ankündigte. Als Jonathan mit Elimas vorsichtshalber in der letzten Reihe Platz nahm, um besser nicht mit ihm erkannt zu werden, traute er seinen Augen nicht. Der vielgeliebte Georg Müller leitete die evangelische Messe und begann die Bergpredigt auszulegen. An seinen wohlwollenden Blicken von der Kanzel spürte Jonathan, dass er ihn erkannt hatte. Elimas nahm einen Notizblock und schrieb die Predigt mit. Als Jonathan seinem Mitbewohner erzählte, dass er den Pfarrer seit der Leichtathletik-WM 1993 kenne, wollte dieser unbedingt vorgestellt werden und lief am Ende mit ihm nach vorne. Hallo Jonathan, schön dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Hast du deine Traumfrau gefunden? Erkundigte sich der Seelsorger. Wenn man von Unfällen und Mordanschlägen absieht, geht es mir bestens. Das Reich Gottes ist mir unbegreiflich und die zukünftige ist mir gerade erst begegnet, antwortete er, ehe Elimas ins Wort fiel. Herr Pfarrer, dieses Individuum hat mir meine Verlobte ausgespannt. Bitte kommen Sie mit zum Mittagessen und ich werde Ihnen alles berichten. Stimmt das, Jonathan? Wirklich? Dann gehe ich mit, sprach der allzeit zum Dienstbereite und begleitete die zwei in ihre Dachgeschosswohnung. Jonathan berichtete von seiner China-Reise, von den beruflichen Höhenflügen und über das Zusammentreffen mit Magdalena. Erstaunt empfahl der Geistliche: Hast du schon mal überlegt, deine Story zu veröffentlichen? Das könnte ein Bestseller werden. Dem seiner verflossenen Liebe nachtrauernden Elimas empfahl er, den geistlichen Wettkampf anzunehmen. Schließlich wäre es ja die freie Entscheidung Magdalenas, wen sie heiraten will. Gut, dann habe ich gleich ein paar Fragen. Was ist Armsein vor Gott? Wie soll ich das verstehen, dass ich nicht Gott und dem Mammon dienen kann? Muss ich jetzt mein ganzes Hab und Gut verkaufen? Wie befreie ich mich von meiner okkulten Geheimverbindung, bei deren Aufnahme ich unerlaubterweise bei meinem Leben geschworen habe, nichts zu verraten oder nur bei meinem Tod wieder auszuscheiden? Wie löse ich mich vom Baphomet Satan, mit dem ich mich mit meinem Blut verschrieben habe? Lauteten die berechtigten Fragen des Zauberers und Zuhälters. Eins nach dem anderen. Zunächst einmal müssen Sie von neuem geboren werden, indem Sie Buße für Ihre begangenen Sünden tun und den Herrn Jesus Christus in Ihr Leben aufnehmen. Jonathan, ich schlage vor, du gehst in dein Zimmer, damit wir beide ungestört sind, wenn ich die Lebensbeichte abnehme. Dieser Wicked Oz musste wohl einiges auf dem Kerbholz haben, denn es dauerte 3 Stunden, bis der das ersehnte Nickerchen machende Jonathan wieder ins Wohnzimmer gerufen wurde. Georg und Elimas waren schweißgebadet und ausgepowert, wie nach einem Marathonlauf. Das Telefon läutete. Die umschwärmte Magdalena meldete sich, um Jonathan zu sprechen. Elimas erzählte ihr von seiner wunderbaren Lebensbereinigung, die ihm übersinnliche Gefühle gebe. Er behauptete, dass ihm gerade zwei Engel namens Swift und MAO begegnet wären, die ihn an himmlische Orte entführt hätten. Georg Müller mahnte zur Vorsicht, denn er bezweifelte, ob diese Erscheinungen wirklich von Gott kamen. Magdalena wollte sofort herbeieilen, damit Pastor Müller für sie für ähnliche Offenbarungen betet. Es wurde ein gemeinsamer Termin in der Pfarrei für den nächsten Nachmittag vereinbart, da sich Georg kraftlos fühlte und aus Sicherheits- und Sittlichkeitsgründen seine Ehefrau Christa mit dabei haben wollte. Elimas und Jonathan behagte überhaupt nicht, als sie erfuhren, dass Frankenstein in die Wohnung in der Schlossstraße zurückgekehrt war, um sein Schicksalsbuch zu holen. Viel schlimmer war die Ankündigung von Maggie am Telefon, dass Frankenstein bei ihr verweilen sollte, um als Goldtransporteur mitzuhelfen. Am nächsten Tag beabsichtigte sie, bei Sharkfish den 33 Stück 1 Kilogramm Barrenkauf aufgrund ihres zweiwöchigen Rücktrittsrechts zu stornieren. Jonathan standen die Haare nicht nur wegen ihres übersteigerten Rechtsverständnisses zu Berge. Durch die Mithilfe des evangelischen Pfarrers konnte er immerhin erreichen, dass Frankenstein bei Oma Hilde im Gästezimmer der oberen Wohnung nächtigt. Am darauffolgenden Montag ging bei einigen Menschen die Welt unter. Zunächst konnte Maggie überhaupt nicht verstehen, warum Gebhard Sharkfish nicht bereit war, das Gold zurückzunehmen. Selbst der Ankauf zum 4% schlechteren Kurs wurde von der Bankspitze abgelehnt. Ob es an ihrem kein Vertrauen einflößenden, tätowierten, glatzköpfigen Begleiter Frankenstein lag oder an ihrem weniger dominanten, christlicheren Auftreten, wusste sie nicht zu erklären. Der sich vor weiteren Mordanschlägen versteckende Jonathan wunderte sich überhaupt nicht, als zum Mittagessen die frustrierte Magdalena und der enttäuschte Frank Stein mit ihrem schweren Gepäck in der Dachgeschosswohnung des Edel-Ethos-Centers ankamen. Als er die wertvolle Ladung genauer inspizierte, zeigte sich der Münzexperte nichtsdestoweniger überrascht. Normalerweise hätte es sich hier um für gewöhnlich von der genossenschaftlichen Zentralbank gelieferte Degussa 999,9 Feingoldbarren handeln müssen. Doch die auf das glänzende Metall gedruckte runde Prägung lautete auf die südafrikanische Firma Rand Refinery Ltd. Was tun? Magdalena schickte versuchsweise Frankenstein zum Umtausch eines Kilogramm Goldbarren zur Landesbank und nahm gleichzeitig ihren Seelsorgetermin wahr. Jonathan studierte in der Zeit die für ihn mitgebrachte Hauspost. Erstaunlicherweise entdeckte er eine Computer-DVD in einem anonymen Brief. Der neugierige Elimas half ihm, die Daten zu entpacken und interessierte sich zunächst nicht für die zahlreichen Bankbelege. Jonathan traute beim Durchforschen seinen Augen nicht. Durch die verdeckten Ein- und Auszahlungen sowie der SWIFT-Auslandsüberweisungen in die Schweiz, die sämtlich von Maria Müller-Kempe unterschrieben waren, konnte er einen Riesenschwindel an Provisionszahlungen für Sharkfish und Kempe erkennen. Der frühere Kassierer Jonathan wurde noch aufgeregter, als er die von Gebhard Sharkfish und Max Moritz Straussinger unterzeichneten Belege des Parteikontos untersuchte. Wurden hier nicht Stiftungsgelder aus Liechtenstein für Straussingers Wahlkampfzweck entfremdet? Flossen dabei nicht millionenhohe Barauszahlungen in die eigenen Taschen? Das Telefon klingelte. Frankenstein bettelte, ob Jonathan zur gegenüberliegenden Polizeiwache kommen könnte, da er soeben festgenommen worden wäre. Die misstrauischen Landesbanker hatten entdeckt, dass das Gold magnetisch ist und es sich lediglich um eine legierte Metallplatte handelte. Der zur Aufklärung am Telefon befragte Sharkfish schwor bei seinem Leben, er hätte das südafrikanische Falschgold nicht für Frankenstein beschafft. Er könnte bestimmt nichts dafür, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Somit reiste der gelackmeierte Steinbruder nicht zum Besuch von Verwandten nach Schweden, sondern zu befreundeten Gangmitgliedern hinter schwedische Gardinen. Jonathan konnte und wollte im Moment nichts zu seiner Entlastung beitragen, denn zunächst musste er im Edel-Ethos-Center Kriegsrat halten. Die zurückkehrende Magdalena schien wie von Sinnen zu sein, denn sie schwärmte, dass der Himmel wundervoll blau wäre und die Vögel unbeschreiblich schön zwitscherten, seitdem sie ihre Schuld vor Georg und Christa bekannt hatte. Als sie hörte, wie sie durch den Golddeal um ihr Vermögen gebracht wurde, war sie schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Sie bekam einen Schrei- und Tobsuchtsanfall, indem sie einen Todesfluch auf Sharkfish legte. In ihrer Naivität hatte sie nicht einmal eine Bankquittung für den Goldtausch gefordert, sondern lediglich selbst unterschrieben, das fürs Gold eingesetzte Bargeld von dem Treuhandkonto in Empfang genommen zu haben. »Dann schaut mal, was ich hier habe«, freute sich Jonathan, der den PC abermals startete. »Dieses Bankchinesisch verstehen wir nicht. Erkläre uns bitte, was die Daten und Belege aussagen«, wünschte Elimas zu erfahren, dem gleich danach eine scheinbar gute Idee kam. Er wollte nicht zur Polizei gehen, sondern Sharkfish, Kempe und Straußinger erpressen und so zum Millionär werden. »Nein, ehrlich wär am längsten. Wir übergeben die Datendisk der Staatsanwaltschaft«, meinte Jonathan. »Bekomme ich dann mein Geld zurück?«, wollte Magdalena wissen. »Ja, wenn Sharkfish es noch nicht ausgegeben oder verhurt hat«, war der scherzhafte Kommentar des Anlageberaters, den seine Gesprächspartner weniger passend fanden. Jonathan dachte, seinen Schulkameraden Frank schnell wieder aus der Untersuchungshaft herauszubekommen, als er die brisante Beweissammlung vorsichtshalber gemeinsam mit Elimas selbst beim Stuttgarter Oberstaatsanwalt Ratzinger abgab. Dieser meinte jedoch, dass die Daten alle gefälscht sein könnten und Jonathan doch nicht im Ernst hoffen würde, er könne so mir nichts, dir nichts, den ehrenwerten, über alle Zweifel erhabenen Justizminister, den wohltätigen, bewährten Herrn Immo-Professor und den rechtmäßig über ihn gesetzten Bankdirektor, dessen Posten er nur begehre, vom Sockel stoßen. Beim Verabschieden wunderte sich Jonathan über die Art des Handschlags von Wicked Oss und Ratzinger. Später erkannte er den gleichen Händedruck bei dem der katholischen Kirche beitretenden britischen Premierminister. Das war eine Lehre für den Glaubenshelden, die ihn daran erinnerte, dass man sich nicht auf Menschen verlassen darf und Gerechtigkeit oft erst durch das letzte Gericht Gottes, des Richters der Menschheit, gewirkt wird. Für Sharkfish, der zwar die Wahrheit gesagt hatte, aber trotzdem log, war die Apokalypse angebrochen. Der unerreichbare Professor Kempe hatte sich in seine Ferienvilla nach Sizilien abgesetzt und gab durch den Mittelsmann Max Moritz zu verstehen, dass er bei dem südafrikanischen Golddeal mit der äthiopischen Mafia selbst übers Ohr gehauen worden wäre und nichts mehr ändern oder wiedergutmachen könnte. Viel schlimmer für Sharkfish wirkte sich jedoch aus, dass das Schatzmeister-Pendant Straußinger von einer unbekannten Person, die Zugang zu hochexplosiven Bankdaten haben musste, wegen illegaler Parteispenden und Waffengeschäften anonym erpresst wurde. Dieser mutmaßte, dass es sich dabei um Jonathan Fischer handelte, der es gewagt hatte, ihn bei ihrem gemeinsamen Partei- und Logenfreund Ratzinger anzuzeigen. Es könne aber noch viel schlimmer kommen, weil der Verräter in den eigenen Reihen stecken könnte, da auf dem Ausbeuterschreiben das Logo des Veritas-Geheimbundes aufgetaucht war. Wenn Gebhardt nicht innerhalb von einem Tag dafür Sorge trägt, dass der Erpresser zum Schweigen gebracht wird, könnte es ihn den eigenen Kopf kosten. Äußerste Panik machte sich bei Sharkfish breit, der abermals Jagd auf Fischer machte. Der paranoide Schizophrene setzte sich in der Nacht vor Jonathans Wohnung auf die Lauer, um ihn beim Erscheinen seiner Silhouette zu liquidieren. Diesmal zerstörte der zitternde Kunstschütze mit dem von Straußinger beschafften G22-Gewehr zur Abwechslung die Fensterscheibe von Jonathans Schlafzimmer und versetzte damit der laut wie am Spieß schreienden Magdalena Osiris Ra den Schreck ihres Lebens. Glück im Unglück für sie war, dass sie lediglich einen Streifschuss am Gesäß abbekam. Sharkfish erkannte an ihrem lauten Gequieke, dass er das falsche Opfer ausgewählt hatte und suchte das Weite. Die sofort eingeleitete Hubschrauberfahndung nach einem weißen Mercedes brachte ihn jedoch schnell in den Stammheimer Hochsicherheitstrakt. Frankenstein, der in der Nachbarzelle herbergte, kündigte bei seiner Einlieferung an, Sharkfish an den Angelhaken zu nehmen, sobald er ihn beim Freigang in die Finger bekommt. Und in der Tat lebte Sharkfish nur noch wenige Stunden. Wie von unsichtbarer Hand gesteuert, öffneten sich in der Nacht die beiden Stahltüren, so dass der wütende Frankenstein in Sekundenschnelle begann, seinen Mitinsassen in der Nachbarzelle in seinen Händen zu wiegen und dessen Kopf abwechselnd in ein mit Wasser befülltes Waschbecken unterzutauchen. Der verängstigte katholische Fürst Gebhardt flehte um Gnade und begann, eine durch die Folter erzwungene Beichte seiner Schandtaten vor dem ihn bedrohenden Taufpaten abzulegen. Er beruhigte Frankenstein, dem er viel Geld und Macht versprach, mit zahlreichen unglaublichen Mysterien aus seiner Freimaurerloge. Der Geheimnisverräter berichtete von gescheiterten U-Boot-Lieferungen und deren wahren tödlichen Folgen, von geglückten Fuchs-Spürpanzerlieferungen und deren finanziellen Segnungen, von erfolgreich verschobenen Ölraffinerien und anderen Milliardengeschäften, bei denen er und seine Bundesbrüder mitgewirkt hatten. Der immer größeren Unfrieden verspürende Gebhardt fühlte, dass seine Lebensuhr ablief und es an der Zeit war, ein Schuldbekenntnis abzulegen. Darum drängte es ihn, bei dem Beichtvater Frankenstein Buße zu tun für seine vielen Sünden. Er entschuldigte sich für den Goldbetrug und viele weiteren Verstöße gegen die 10 Gebote. Gewiss würde er versuchen, das Unrecht bei all den geschädigten Menschen wieder gut zu machen. Er bat Gott um Vergebung für seine Vergehen, damit dieser seinen Geist schneller annimmt und er nicht zu lange im Fegefeuer geläutert werden muss. Um aus dem Fegefeuer herauszukommen, musst du schon 7 Milliarden Rosenkränze beten und mir 70 Milliarden Lire als Ablasszahlung leisten, scherzte Pater Stein, ehe er von ununiformierten, ininformierten Agenten, die das Gespräch wo auch immer abgehört hatten, jäh unterbrochen und zum Trost durch ein Quantum Offcelles Zyklobarbital betäubt zurück in sein 007-Zahlenverlies verfrachtet wurde. Am nächsten Morgen fanden die James-Bond-Möchtegern-Geheimdienstler nicht Frankenstein ermordet, sondern Sharkfish tot in seiner Zelle vor. Laut Presseberichten hatte er eine Überdosis Digitalis eingenommen, die in einem schwarz-goldenen Siegelring versteckt war. Komisch, trug er überhaupt so einen Ring und wie konnte er so schnell obduziert werden? Fragte Jonathan den aufmerksamen Elimas, der gerade an einem ähnlichen Exemplar an seinem Finger spielte, als beide im Frühstücksfernsehen davon erfuhren. Von größerer Bedeutung war für den keine Antwort erhaltenden Fischer und den illuminierten Gentleman Wicked Oz, die im Marienhospital auf dem Bauch liegende, verletzte und angebetete Maggie, mit der Jonathan aufgrund seines Versteckspiels viel zu wenig Zeit verbringen konnte. Die beiden Verehrer und neuen Freunde besuchten und trösteten sie gemeinsam. Jonathan hielt rechts am Bett das Händchen und Elimas links. Das kam dem Kriminalkommissar Sherlock Colombo gerade recht, der zum Verhör von Magdalena ins Krankenzimmer eingetreten war. Nach mehreren Fragen an die Anwesenden war für den Querdenker der Fall gelöst. Der tote Sharkfish war nicht nur für ihn der mehrmalige Bösewicht. So riss es niemand vom Hocker, als ausgerechnet der Oberstaatsanwalt Johannes Ratzinger den aufgedeckten Goldskandal publik machte und alle Übeltaten der sich nicht wehren könnenden, in Windeseile eingeäscherten Leiche angekreidet wurden. Der mitwissende Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Professor Karl Kempe, kehrte nach ein paar weiteren hochbezahlten Gehirnwäschen von seinem Cefalu-Sizilienurlaub zurück, weil sein Stuhl nicht mehr wackelte. Zum Ärger von Jonathan setzte Karl der Große im Aufsichtsratgremium der Volksbank Denkenstadt EG einen von extern kommenden, rotierenden Vorstandsvorsitzenden durch. Dies war für Insider abermals der Beweis dafür, dass Beziehungen bei der Vergabe von Spitzenämtern wichtiger sind als Abschlüsse, Fähigkeiten oder Begabungen. Tatsächlich herrschte nach dem Wechsel nur kurzer Frieden in dem in die Schlagzeilen geratenen Reifeisenladen. Nächtliche Einbrecher mit Schlüsselgewalt entwendeten die im feuersicheren Tresor befindlichen, auf Mikrofisch verfilmten Buchungsvorgänge aus den letzten 6 Jahren und steckten die im Keller befindliche Papierregistratur mit Material aus 10 Jahren so gekonnt in Brand, dass das historische Fachwerkgebäude auf der Stelle in Staub und Asche lag. Nichtsdestotrotz bekam die betrogene Magdalena ihr verlorenes Geld in zweifacher Form von der vorübergehend in Container auf dem Parkplatz hausenden Volksbank zurück. Die geschickte Personalleiterin Octopussy sorgte neben der Goldrückerstattung zusätzlich dafür, dass die Berufsgenossenschaft den Schaden an dem Lamborghini und dem Opel bezahlte, da es sich um einen Betriebsunfall Fischers handelte. Somit bekam Magdalena 666.000 D-Mark für ihr Gold, Elimas 514.000 D-Mark für den Lamborghini und Jonathan 32.500 D-Mark für seinen Vectra aufs Konto. Jonathan bezog wieder seine Wohnung in Denkenstadt, weil er sich um Aaron, sein Frettchen, kümmern musste. Denn der Hauswirt Elimas weigerte sich, das ungeliebte Tier in der Dachgeschosswohnung des Leonhardsviertels aufzunehmen, da er ohnehin Hänsel und Gretel, das rallige schwarze Katzenpärchen der weißen Hexe, versorgen musste. Der entlastete und befreite Frankenstein durfte für eine Zeit das dritte Zimmer in der Schlossstraße beziehen, und wenn man davon absieht, dass die genesende Magdalena bald wieder in ihrem Rotlichtviertelbetrieb arbeitete und wohnte, schien alles bestens für Jonathan zu laufen. Maggie, die Domina, verwies zunächst Elimas angestellte Haushaltssklavinnen, die sowieso keinen Arbeitsvertrag hatten, des Feldes und nahm für sich die erste Etage des Edel-Ethos-Centers in Anspruch. Elimas baute seine Dachgeschosswohnung in eine Praxis für christozentrisches Heilen um. Der Esoterikladen im Erdgeschoss begann mit der Alpha-Buchhandlung zu kooperieren und verkaufte bevorzugt Bücher vom Johannis-Verlag. Passend zu dieser Situation bekam Magdalena, oder besser gesagt Elimas, eine powervolle, gewichtige Idee. Sie wollten eine 33 Kilogramm schwere Goldpyramide zum Gedenken an Ramses Ra und Lore Osiris fabrizieren lassen. Diese würde dann in einem Kristalltresor im Ladengeschäft ausgestellt werden, um noch mehr Kunden anzulocken. Die Pyramide sollte ein abnehmbares Auge mit einem riesigen Diamanten an der Spitze haben und in etwa so aussehen wie das Spielzeug, das George Herbert Walker Bush Senior für George Walker Bush Junior anfertigen ließ. Elimas präsentierte dazu ein älteres Foto, das die Präsidenten im Schlafzimmerbett mit der Spielzeugpyramide hantierend zeigte. Der Grabeskammerverwalter Jonathan konzentrierte sich angespannt und ließ nach einem weiteren Geistesblitz seine Beziehungen spielen. Aus dem Kaufvertrag seines Mercedes an einen Pforzheimer Goldschmied fand er sofort die richtige Adresse für die Beschaffung und Herstellung. Das einzige Manko war, dass das Kunstobjekt aus dem historisch günstigen polnischen Gold von ihres Gebisses und Schmuckes beraubter Seelen gegossen und geschmiedet werden sollte. Das begeisterte den die Hälfte der Kosten übernehmenden Wicked Oz umso mehr, und Maggie konnte wegen dem unschlagbaren Angebot der unmoralischen Versuchung ebenfalls nicht widerstehen. Gold und Geld stinken nicht und haben ihre Faszination im Verlauf der Jahrtausende nicht eingebüßt. Der Schein trug ebenso nicht, denn die magische Goldpyramide schien eine noch stärkere Kraft auszustrahlen als das zerstörte Immobilienobjekt am Stuttgarter Trümmerberg. So war der Besucherzustrom im Edel-Ethos-Center genauso stark wie bei der neuen Ausstellung mit metaphysischen Bildern von Caspar David Friedrich in der Stuttgarter Staatsgalerie. Jonathan konnte sich vor Arbeit kaum mehr retten, denn der Kundenandrang in der Parkhausbankfiliale war aufgrund der Brandkatastrophe in der Denkenstadter Hauptstelle gleichfalls enorm angewachsen. Dadurch bedingt und durch die Androhung der eigenen Kündigung setzte er bei seinem neuen Chef Rolf Schafpelz durch, dass die elektronische BGG Bankkontakt Geschäftspartner Guthabenauswertung abgeschafft wurde. Durch die Verbannung des Kontrollsystems mussten seine entlasteten Mitarbeiter nicht mehr monatlich Rechenschaft über ihre Geschäftsabschlüsse ablegen. Trotzdem war der Druck auf Jonathan weiterhin so stark wie noch nie, weshalb der Workaholic in seinen kurzen Schlaferholungsphasen spürte, wie er kurz davor war, einen Burnout zu erleiden. Als er Georg Müller von seinem Arbeitspensum erzählte, empfahl ihm dieser seine Ämter als Fraktionsvorsitzender des Gemeinderats und Verwalter der Grabesstiftung niederzulegen. Wahre Demut, Dienstbereitschaft, würde im Einsatz für die Armen offenkundig werden und nicht im Redenschwingen vor beifallspendenden Totengebeinen. Deshalb sollte er sich lieber am Bau von Gottes Reich beteiligen, indem er an den Wochenenden in die gesegnete Arbeit der Diakonie einsteigt. Außerdem wäre es besser, wenn er die Finger von der sündigen Magdalena lässt, da diese wieder voll in ihre alten Gewohnheiten abgedriftet wäre. Diese Vorschläge gefielen dem Scheinheiligen überhaupt nicht. Dieser missionierende Pfarrer konnte leicht reden, schließlich verdiente er lange nicht so viel Geld wie er selbst. Der Ratsuchende wurde besonders verstimmt über die zitierte Bibelstelle, der Mensch hätte keinen Nutzen, wenn er die Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und Schaden an seiner Seele nimmt. Sollte das heißen, Jonathan wäre nicht auf dem richtigen Weg? Und dann wollte der Pfaffe, dass er sich über das Sabbatgebot hinwegsetzt und am Sonntag in der Vesperkirche Essen austeilt. Jonathan musste seinem Ärger lauten Raum geben, indem er Frankenstein von dem gesetzesbrechenden Vorschlag erzählte. Damit war er jedoch an den Falschen geraten. Denn Frank Stein hatte großen Gefallen daran, selbst in der Leonardskirche mitzuarbeiten. Schließlich hatte er jahrelang von dem Spitzenservice für Bedürftige profitiert. Der versnobte Banker wäre nur hochmütig und würde auf die Obdachlosen verachtungsvoll herabblicken, sonst würde er mit ihm mitkommen. Zunächst einmal fuhren die beiden wirklich mit dem Twingo an seinen Tippelbrüdern am Leonardsplatz vorbei, jedoch nur um Magdalena zum Jesustreff im Gospelforum abzuholen. Jonathan wäre viel lieber gewesen, wenn er wie in der Werbung als Adam und Eva alleine in dem engen Verführungsgefährt gesessen wäre. Stattdessen überzeugte der listige Schlangenteufel auf der verrückten Rücksitzbank das Weib Magdalena davon, als Früchteausteilerin für die zwischen modernen Konsumtempeln und dem Straßenstrich liegende Vesperkirche mitzuwirken. Bedingt durch die sakrale Rockmusik der Beat Generation Band regte sich der händchenhaltende Liebhaber wieder ab, obwohl sich die Atmosphäre unter den 3000 Zuhörern durch die packenden Beats weiter aufheizte. Wie schön es ist, endlich wieder einmal in die Gegenwart Gottes einzutauchen, dachte sich der seine Arme nach oben erhebende Jonathan bei einem ruhigeren, abschließenden Stehbluesstück der Normalbetrieb Jugendlobpreisband zu mitsingen. Der Missionar, der nach Europa kam, in Form des Gastredners David Diao, betrat die Bühne. Himmelsbürger Diao begann wiederum seine unglaubliche Lebensgeschichte zu erzählen und warb für seine neu gegründete Schau auf Jesus-Gemeinde. Jonathan genoss das Wiedersehen mit Vera und David, die ihn vor der Bühne herzlich umarmten, während viele andere Besucher Schlange standen, um ebenfalls einen Plausch zu halten und eine schriftliche Einladung für die Sonntagsgottesdienste zu bekommen. Doch erst wollte der Auserwählte seine abseits stehende herzallerliebste Magdalena mit dem Diao-Pastorenehepaar bekannt machen. »Das ist mein neuer Sonnenschein, Magdalena Osiris-Ra, mit der mich der Herr fest zusammengeschweißt hat.« »Dann pass gut auf, dass du dich an der fruchtbaren ägyptischen Helios-Göttin nicht verbrennst. Wissen Sie schon, dass Jesus für Sie gestorben ist?« fragte die skeptische Vera, sich an die wenig erfreute Busenfreundin wendend. »Mädchen, für mich sind schon viele Männer in den Tod gegangen. Du brauchst dir auf deinen beinahe ermordeten Wundermann nichts einbilden und wirst sehen, wenn ich etwas anpacke, dann aber richtig. Stimmt's, Jonathan?« Der an Diablo und Reiki-Zusammentreffen erinnerte, löste wohlweislich die Unterhaltung auf. »Ja, ganz gewiss, du bist die allerbeste, liebste Maggie. Komm, wir wollen die anderen Leute nicht weiter warten lassen.« Zum Glück kam gerade Markus Ruf angelaufen, der Jonathan auf die Schulter klopfte. »Endlich sehe ich dich wieder, wurde auch Zeit. Sag mal, bist du vom Glauben abgefallen?« »Gibt es heute Abend nur witzige Bemerkungen, die ich überhaupt nicht komisch finde? Durch mich hat sich Maggie, Elimas und Frankenstein bekehrt. Sieht denn niemand, was für ein toller Evangelist ich bin?« wollte Jonathan spöttisch wissen. »Moment mal, den Ruf Gottes habe ich durch Markus, den katholischen Kirchendiener, verspürt. Jesu Liebe drückt sich nämlich zuallererst durch die Armenspeisung aus«, befand Frank Stein und der ebenfalls hinzugekommene Wicked Ost bekannte, »und ich folge der kosmischen Lebenskraft, um mehr Macht zu bekommen und Maggie zu imponieren. Und ich habe Jesus Christus als persönlichen Heiland angenommen, nachdem mir Müllers 7 unreine Geister ausgetrieben haben«, bezeugte Magdalena. »Ja, und die sind alle nach einer Viertelstunde mit ein paar zusätzlichen Kumpanen in dein Haus zurückgekommen«, war die zweistimmige theologische Erkenntnis vom grinsenden Wicked Oz und verhöhnenden Frankenstein. Das war des Guten zu viel. Das Treffen löste sich auf. Im Rotlichtviertel gab Jonathan Magdalena zur Posse den letzten minutenlangen Zungenkuss, was den hinten sitzenden Frankenstein vor Eifersucht zur Weißglut reizte. Doch bei dem Dreitürer gab es außer der Heckklappe keine Möglichkeit, durch die das tobende Biest hätte entfliehen können. Der rechtzeitig in seinem BMW ankommende Ersthelfer Elimas schritt durch wilde Odin-Schreie Frankensteins alarmiert zur Tat und öffnete die Beifahrertür. »Nennst du das lediglich Händchen halten? Nun komm heraus! Halte dich an die Abmachungen. Ich habe noch 5 Monate Zeit.« Jonathan hätte nie gedacht, dass er in dieser Nacht Magdalena verlieren würde. Weniger Verwunderung würde sich bei ihm auslösen, falls der die Ruhe störende Frankenstein sein Heim verlässt. Dieser Nervtöter legte nämlich bei der Rückkehr in die gemeinsame Behausung eine geheime Videokassette ein, die ihm Elimas Wicked Ost zugespielt hatte. Darauf befanden sich die versautesten Aufnahmen, die man sich nur vorstellen kann. Jonathan hatte sich längst abgewöhnt, pornografische Filme anzuschauen. Er fühlte sich viel besser dabei, wenn er seine tierischen Triebe kontrollierte, anstelle sich von diesen beherrschen zu lassen. Deshalb machte er sich vom Schlafzimmer auf den Weg zum Fernseher, um das Gestöhne abzustellen. Dann traute er seinen Augen nicht. Hier handelte es sich nicht um Pornodarsteller, sondern um Max Moritz Straußinger und Karl Kempe, die sich gefesselt abwechselnd von einer befehlenden Domina auspeitschen ließen. Frankenstein hatte wie diese die höchsten Sadomasochismus-Lustgefühle, als er die schmerzvollen Abläufe verfolgte. Kann es so etwas unter zivilisierten Menschen geben? Die beiden Verbündeten ließen sich als Adolf Hitler und Benito Mussolini verkleiden und spielten ihren eigenen qualvollen Untergang nach. Den Motorsportfan wird dies weniger erstaunen, da solche Dinge von anderen bekannten Verbandsbossen unlängst in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Was könnte passieren, wenn die kompromittierenden Aufnahmen an die Pressevertreter verkauft werden? Erkundigte sich Jonathan. Das wäre dumm. Elimas hat viel mehr Macht, wenn er die Kopien an die stupiden Sexmasochisten schickt und sie erpresst, meinte Frankenstein und fuhr fort. Was denkst du, wie er über dich die Kontrolle gewinnt, wenn du mit Sadomaso Maggie verheiratet bist? Sprich nicht so über sie, sonst fliegst du raus, ärgerte sich Jonathan. Hast du denn nicht erkannt, dass sie die heimlich aufgezeichnete Taktgeberin im Video ist? Fragte Frankenstein. Nein, das kaufe ich dir nicht ab. Diese schwarz maskierte Latex-Corsageträgerin hat zwar eine gleich geartete Oberweite, ist aber bestimmt nicht Maggie, hoffte Jonathan. Es ist ja richtig, wenn du auf das Gute im Menschen zählst, aber Leute, die in Armut leben und wie ich auf der Straße gelandet sind, kennen das wahre, schmerzhafte, bittere Leben, behauptete Frankenstein, der das Band vorspulte. Die nächste Szene spielte sich bei Vollmond auf einem Gräberfeld ab und wurde von einem Baum herunter gefilmt. Diesmal war Frankenstein in miserabler YouTube-Qualität selbst Filmactor, der sich als Wicca-Hohepriester nacheinander in einer wilden Sexorgie über 12 unter Drogen stehende Hexen hermachte. Die schrecklichste Gräueltat wurde danach in der zur Metzgerei verwandelnden Aussegnungshalle vollzogen. In dem am Eingang von zwei Flügellöwen bewachten, wie ein Tempel aussehenden altertümlichen Säulengebäude wurde von schwarz vermummten unermeßlich viel Schweineblut in einen Sarg gegossen. Die widerwärtigsten, bestialischsten Handlungen vollbrachte dabei klar erkennbar ein Jonathan bekanntes, total aufgegeiltes Satanistenpärchen, deren nacktes Fleisch in wärmenden Lebenssaft zu ertrinken schien. Die ebenfalls in Ekstase geratenen Gaffer begannen sich niederkniend an in Blut getränkten Widerchristobladen zu ergötzen, um sich wieder erhebend, abwechselnd an einem goldenen, mit Edelsteinen besetzten Dämonenweinkelch zu berauschen. Gibt es so etwas Abscheuliches? Lieber Leser, ängstige dich nicht und forsche nicht nach, denn es handelt sich hier um einen Fiktionsroman. Jonathan war so schockiert wie noch nie in seinem Leben. Die Tränen kullerten pausenlos über seine Backen. Frank, ich wäre dankbar, wenn du gehst und mich alleine lässt. Ab heute ist Schluss mit Magdalena. Bitte nimm dieses verfluchte Band mit und gib es Elimas zurück. ich gebe auf. Er hat den Kampf um Fräulein Osiris Ra gewonnen. Zu Befehl, Meister, sei nicht traurig. Diese tollwütige Maggie ist eher ein Weib für mich. Warte noch ein bisschen und du wirst mehr Erfolg beim anderen Geschlecht haben, lautete der Abschied des seinen Koffer schnappenden Sexmonsters. Jonathan war endgültig am Ende und wollte nicht mehr leben. Scheinbar hatte Gott keine Lust, sein größtes Verlangen zu erfüllen. Darum schwor er beim Opferaltar, Magdalena nie wieder unsittlich zu berühren. In Zukunft wollte der Single sich an den Ratschlag von Paulus halten, indem er nicht krampfhaft versucht, verheiratet zu werden. Außerdem würde er sich wieder mehr für den Bau von Gottes Reich einsetzen und danach trachten, den Willen Gottes zu tun. Der deprimierte Jonathan meinte deshalb zu wissen, wenn der Teufel einen ärgert, schlägt man am besten mit einer hohen Geldspende an ein christliches Werk zurück. Darum nahm der geisteskranke Selbstmordkandidat am nächsten Tag einen Scheck über 100.000 D-Mark in die Reichberg-Realschule als Opfer mit. Die auf 500 Besucher angewachsene evangelische Freikirche traf sich zum sonntäglichen Gottesdienst in der brechend vollen Turnhalle des städtischen Gebäudes. David Diao predigte darüber, dass Jesus immer im Zentrum stehen muss und die Augen der Gläubigen stets auf ihn gerichtet sein sollen. Wie recht er doch hatte, ging es dem in der ersten Reihe sitzenden Jonathan durch den Kopf, der gerade dabei war, einen innerlichen Zerbruch durchzumachen und seinen Seelenfrieden wieder zu erlangen. Plötzlich tauchte Elimas auf und besaß die Frechheit, sich neben ihn hinzusetzen. »Was ist los mit dir, Meister? Willst du die Flinte ins Korn werfen?« »Ganz genau. Ab jetzt folge ich radikal Jesus nach und stelle mich ihm als lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer zur Verfügung. Magdalena kannst du behalten.« Damit glaubte Jonathan, den Zauberer loszuwerden. Doch der dachte nicht daran zu gehen. Im Gegenteil, dieser griechischstämmige Deutsche fing an, sich mit Pastor Diao am Ende der Versammlung angeregt auf Chinesisch zu unterhalten. Er behauptete, in der Nacht weibliche Engelserscheinungen mit Namen Licht und Donner gehabt zu haben. Diese hätten ihn an den Eingeweiden operiert, sodass er die Gabe, in anderen Zungen zu reden, bekommen hat. Der himmlische Diao war außer sich vor Freude und selbst Vera begann den christlichen Zauberer wegen seiner Sprachbegabung aus der Distanz zu bewundern. »Was hast du denn, Jonathan? Du schaust so traurig aus«, erkundigte sich die Feinfühlige bei ihrem langjährigen Bekannten. »Du hast recht gehabt mit Osiris Ra. Sie ist eine Nummer zu groß und viel zu heiß für mich. Hier, bitte, nimm den Scheck. Ich möchte euch und die Gemeinde segnen«, seufzte der einen Briefumschlag übergebende Missionspartner. Als Jonathan am Abend von einem stundenlangen Spaziergang heimkehrte, war sein Anrufbeantworter vollgesprochen. Vera war außer sich vor Freude, bedankte sich für die Geldspende und lud ihn am nächsten Morgen zum Frühgebet ein. Die zweite Anruferin Magdalena erzählte 10 Minuten lang, wie toll ihr gemeinsamer Einsatz mit Frankenstein in der Vesperkirche war. Der geknickte Verehrer löschte die Aufzeichnung, da er ihre Stimme nicht mehr hören konnte. Der Schmerz saß zu tief. »Oh Mann, ich muss wirklich übergeschnappt sein, weil ich um 5:30 Uhr aufstehe, um mich mit einem des Landes verwiesenen Chinesen zu treffen, dessen lautes Gekrächze wie ein Gockelhahn die ganze Nachbarschaft aufweckt, ging es Jonathan durch den Kopf, als er sich mit David, Vera, Martin Peter und Reinhild in deren Heumaterner Hobbyraum an den Händen fasste. Doch irgendwie kam durch das abwechselnde Bekennen von Bibelstellen neuer Lebensmut und eine kühne Entschlossenheit auf den Gotteskrieger. Jonathan sah unvermittelt in seinem inneren Auge den Gebäudekomplex des Möhringer SI-Zentrums und schien zu betrachten, wie die stehenden Besucher der aus den Nähten platzenden Freikirche sich gemütlich in die roten Samtklappsessel der Musical Hall setzten. Als er den geistlichen Eindruck weitergab, bekam er einstimmig das Amt des Schatzkanzlers zugedacht, der sich um die zukünftige Hallenanmietung kümmern soll. »Du wirst sehen, wenn das spirituelle Bild vom Heiligen Geist ist, bekommen wir prompt die Zusage«, zeigte sich Martin Peter sehr optimistisch. Jonathan begann sein Wandel mit Gott wieder mehr Spaß zu machen, denn das Hallenmanagement gab ihm sofort einen Termin beim von allen Seiten umschwärmten obersten Chef. Der scheue Investor wollte das Gebäude eigentlich nur ein- oder zweimal für 10.000 D-Mark zur Probe mieten. Hopp oder top, lautete dagegen die Devise des Solventen Rolf Deile, der die Option gab, bei Gefallen den Miss Saigon-Theatersaal zum Festpreis von 100.000 D-Mark vor 4 Monate Sonntagmorgens zu besuchen. Jonathan hatte sich schon so gut an die Rolle des wahnsinnigen, bürgenden Bankspenders gewöhnt, dass er diesen Anteil ebenfalls übernahm. Die Beliebtheit und Achtung bei seinen China-Freunden stieg dadurch enorm. So trafen sie sich weiterhin zum Frühgebet und warteten auf charismatische Eindrücke. Montags bei Anrichs, mittwochs bei Diaos und freitags morgens in Jonathans Wohnung. Der nächste Impuls von Jonathan war, Tobi Feigl und Simon Werner zu fragen, ob sie mit ihrer Band Beat Generation nicht den Musikteil der Treffen übernehmen, was zusätzlich für Popularität sorgte. Außerdem wurde nach dem Gottesdienst ein kleiner kostenloser Imbiss aufgetischt und kräftig in der U-Bahn und auf Litfaßsäulen Reklame gemacht. So wuchs die Versammlung innerhalb von 2 Wochen auf 2000 Besucher an. Die meisten davon waren Christen, die ihren Heimatgemeinden den Rücken zukehrten, weil sie den moderneren, nobleren Gottesdienst bevorzugten. Deshalb hatte der evangelische Pastor Müller gar keine Freude an Jonathans Werbeideen und verurteilte am Telefon scharf die amerikanisierten, pfingstlerischen Auswüchse. Es wäre nach wie vor viel besser für den Fischer-Jesus-Jünger, so wie Magdalena und Frankenstein in der diakonischen Vesperkirche mitzuarbeiten. Der dachte dagegen nicht daran, ins Leonhardsviertel zurückzukehren. Er vermied es peinlichst, Kontakt mit Magdalena zu führen und nahm den Telefonhörer nicht ab, wenn ihre Nummer auf dem Display angezeigt wurde. In einem längeren Brief hatte Jonathan seinem Schwarm versucht zu erklären, warum es besser ist, sich vorerst nicht mehr zu sehen und Abstand voneinander zu gewinnen. Im Gegensatz dazu ließ sich dieser aufdringliche Wicked Oz einfach nicht abschütteln, indem er einen weiteren Fuß in die evangelische Freikirche setzte. Elimas erreichte durch seine Beziehungen, dass das SWR-Fernsehen einen positiven Bericht über die Schau auf Jesus-Gemeinde ausstrahlte. Er gewann seinen abspeckenden Patienten, den Justizminister Max Moritz Strausinger, als Schirmherrn und Gastredner für den Gottesdienst. Anscheinend war diesem im Healing Room Heilungsraum des Ethel-Ethos-Center ein zu kurzes Bein herausgewachsen, was den politischen Wahlkampfprediger veranlasste, unter dem Jubel der Zuhörer lautstark zu verkündigen, dass Gott heute noch heilt. Ferner bekam der mit David Diao bevorzugt Mandarin sprechende Geschäftsmann Elimas die Genehmigung, vor und nach dem Gottesdienst die Johannis-Verlagbücher seines mobilen Ladens zu verkaufen. Das gefiel dem die Unterhaltung nicht folgen könnenden Kassenwart Jonathan überhaupt nicht, weil ihm Tempelgeschäfte suspekt waren und er viel lieber den Charisma-Shop als Lieferanten gehabt hätte. Ähnlich wie Jonathan brachte Elimas viele fruchtbare Ideen für die Gemeinschaft ein, so dass er kurzerhand ebenso in das Leitungsteam des eingetragenen Kirchenvereins aufgenommen wurde. Der Zauberer war Fan von christlicher Literatur, die lehrte, dass man alles bekommen kann, was man will, wenn man nur glaubt. Seine Favoriten waren Kraft des positiven Denkens von Norman Vincent Peale und Die vierte Dimension von Yonki Cho. Deshalb schlug Elimas anhand dem erfolgreichen südkoreanischen Vorbild vor, unter der Woche Zellgruppen mit 13 Personen abzuhalten und für die Leiterschaft eine Multilevel-Struktur einzuführen. Außerdem sponserte Wicked Oz eine Studienreise in die USA zur Oral Roberts University und Crystal Cathedral Megachurch von Dr. Robert H. Schuller. Die 13 erfolgreichsten Zellgruppenführer, die es am schnellsten schafften, ihre Hauskirche in eine ebenso große zu dividieren, wurden eingeladen, 14 Tage durch die USA zu reisen. Ausgerechnet der junge Katholik Markus Ruf, der in dem Kraftsportler Christoph Ziegler seinen eifrigsten Mithelfer heranzog, teilte das auf 24 weitere Besucher eingewachsene Freitagswohlfühltreffen schon bei der nächsten Möglichkeit. Das war kein Wunder, denn die angeheiterten Veritas-Burschenschaftsstudenten trafen sich in der Tübinger Wohnheimbar im Keller. Als Nachweis sollte sich jeder Teilnehmer verbindlich registrieren lassen und einen plumpen Meinungsfragebogen ausfüllen. Ferner musste jedes Treffen nach Themen und Mitglieder dokumentiert werden. Die Einwände von Jonathan, dass diese Überwachungs- und Nachforschungsmethoden an die Scientology-Kirche erinnern, wurde von Himmelsbürger Diao abgeschmettert. Schließlich musste man in der Drei-Selbst-Kirche in China ebenfalls Meldebögen ausfüllen. Zudem konnte er damit beweisen, die am schnellsten wachsende protestantische Bundesvereinigung Deutschlands zu leiten. Scheinbar vergaß der himmlische Bibelkenner das Gottesverbot der Volkszählung, das ein bekannterer David gebrochen hatte und einen schweren Fluch nach sich zog. Die ganzen Kontrollaktivitäten begannen Jonathan immer unheimlicher zu werden. Etwas besser behagte ihm die für Kinder neu eingeführte Bird Powell Boy und Girl Scout Groups, die in die gute Obhut von Reinhild und Martin Peter Anrich gegeben wurden und sich ebenso prächtig entwickelten. Leider gelang es Wicked Oz, bei den zu Rittern geschlagenen Pfadfindern wiederum ein militärisches Pyramidenführungsprinzip einzuführen, in dem gleichfalls alle Aktivitäten von der mit Orden ausgestatteten Leiterschaft dokumentiert werden mussten, um zu beweisen, dass in Stuttgart in Rekordzeit der größte Pfadfinderstamm Europas aufgebaut wurde. Jonathan hätte nicht gedacht, dass in seinem nächsten Kundengespräch Ron, der jüngste Elite-Pfadfinder der Vereinigten Staaten, eine ebenso auditive Rolle einnehmen würde. Maria Müller-Kempe saß in seinem Büro in der Parkhausfiliale und fing unvermittelt an, herzzerreißend zu weinen, als ihr Bankberater sich nach ihrem Befinden erkundigte. Die Arme kam gerade aus ihrem 6-tägigen Italienurlaub zurück, den sie in einem Besserungscamp verbringen musste. Scheinbar hatte sie den Wellnessurlaub und die mit Vitaminpräparaten verbundenen Saunagänge gar nicht genossen. Im Gegenteil, denn sie beklagte sich über die von L. Ron Hubbard eingeführten verrückten metaphysischen Lehren der Scientology-Sekte, denen sie zum Opfer gefallen sei. Ihr totalitärer Diktator und Ehemann Karl Kempe wäre einer der führenden kosmischen Köpfe, der sich in peinlich debiler Weise für eine Reinkarnation von Mussolini hielt und um seinen frei operierenden Tetan zu erreichen, selbst seinen Schwiegersohn um die Ecke bringen würde, wenn er sich nicht als clear erweisen würde. Sie wäre ja selbst schuld an ihrem Unglück, weil sie nicht auf die Warnungen ihres Beichtvaters Fürst vor dem als Luzifer und Engel des Lichts erscheinenden Bräutigam gehört hatte. Ja, selbst Kinder würden in seinem sizilianischen Psychokonzentrationslager in liebloser, verachtungsvoller Weise nur als kleine, verbesserungswürdige Körper angesehen und entsprechend geläutert. Bevor ihrem Leben ein Ende gesetzt wird, wolle sie Jonathan in die kriminellen Machenschaften seines bösen Aufsichtsratsvorsitzenden einweihen. Ihr Göttergatte Karl hätte aus dem Tod von Gebhard Scharkfisch überhaupt nichts gelernt. Im Gegenteil, als von Max Moritz Straußinger eingesetzter neuer Schatzmeister der Bundespartei würde er die dubiosen Machenschaften seines Vorgängers noch verschlimmern. Am meisten bedauere sie jedoch, dass Jonathan nicht zum Bankdirektor befördert wurde, sondern ein korrupter Logenbruder ihres Mannes, der die betrügerischen Immobiliengeschäfte im selben Stil fortsetzen musste. Sie verstehe nicht, dass im Denkenstadter Gemeinderat niemand etwas gegen die gesetzlosen Machenschaften bei der Umlegung von Bauland unternimmt. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende Fischer überlegte sich, ob er ihr weitere süffisante Schmiergelddetails über die Schaffung des Neubaugebiets und die Erteilung von vorteilgewährenden Baugenehmigungen und Krediten geben soll. Er zog es stattdessen vor, in tröstender Weise seinen Arm um die Bedauernswerte zu legen. Einen kurzen Moment schoss es ihm durch den Kopf, dass die steinreiche Maria doch die richtige für ihn wäre, wenn sie sich vom niederträchtigen Kempe scheiden lässt. Doch sofort erinnerte er sich an das letzte der 10 Gebote und an sein Versprechen, nicht aktiv nach einer Ehefrau zu trachten. Große Gewissensbisse überkamen Jonathan, weil er sich nicht weiter um die depressive Maria Müller-Kempe angenommen hatte. Als er am nächsten Morgen an der Arbeit erfuhr, dass sie sich vom 70 Meter hohen Autobahnviadukt gestürzt hatte. Niemand seiner Kollegen außer Jonathan selbst konnte sich erklären, warum die reichste Frau Denkenstadts in den Tod gegangen ist. Bei ihrem letzten Abschied hatte sie ihm ein verschlossenes Samsonite-Köfferchen übergeben, dessen Riegel er knacken sollte, falls ihr etwas zustößt. Betroffen und aus Neugierde nahm sich Jonathan Freistunden, um die schwarze Aktentasche mitzunehmen und zu Hause zu öffnen. Der Kopfarbeiter bekam das heftig widerstandleistende Schloss nicht auf. Deshalb durchtrennte er mit seinem Bosch Flex-Winkelschleifer auf der Terrasse den dicken Plastikmantel des Behältnisses. Als erstes stieß ein Testament zum Vorschein, welches Karl den Großen weitestgehend enterbte und die katholische Kirche als Nachlassbegünstigten einsetzte. Ausgerechnet jetzt bekam er ungebetenen Besuch von Rolf Schafpelz und Karl Kempe, die ihn schon von Weitem erspäht hatten. Der anstürmende Bankdirektor warf ihm vor, dass er sich unerlaubterweise vom Arbeitsplatz entfernt hatte, und der dem Aufsichtsrat vorstehende Ehrenprofessor riss die halbierten, familiären Kofferschalen samt Inhalt an sich. Schon am Nachmittag wurde Jonathan Fischer schnurstracks von Octopussy die Kündigung zugestellt. Die eidesstattlich bezeugte Versicherung lautete, er habe Kempe bestohlen, geheime Kundendaten ungeschützt auf seiner Veranda deponiert und Beihilfe zur Geldwäsche auf Marias Konto geleistet. In der Tat hatte er vor einer Woche Dr. Wolfgang Baumeister, dem Leiter der Innenrevision, telefonisch bestätigt, dass er über die Schwarzgeldgeschäfte der ihr schlechtes Gewissen erleichternden Müller-Kempe höchstpersönlich informiert wurde und nichts gegen die weitere Verhinderung unternommen hatte. Der arme Jonathan, der eigentlich reich war, wurde zur Höchststrafe von 100.000 D-Mark nach dem Geldwäschegesetz verurteilt. Die ihn ehrenhalber aus dem Gemeinderat verabschiedenden Parteigenossen versuchten ihn zu ermuntern, da es sich hierbei lediglich um eine gemeinnützige Spende handele und er nur in Augen der öffentlichen Meinung vorbestraft sei. Die Hauptschuld der bestechenden Vergehen wurde sowieso wiederum der verleumdeten Leiche zur Last gelegt. Die Rufgeschädigte, wie eine leblose, zerschmetterte Statue starrende Maria, deren gefestigter Körper ohne vorige genaue Untersuchung mit extra Chemikalien für die Familiengruft einbalsamiert wurde, konnte sich verständlicherweise nicht mehr zur Wehr setzen. Der Warnhinweis von John Todd des Phil Collins in The Air Tonight Tour Truck Drivers, der gesehen hatte, dass kurz vor ihrem Abflug zwei dunkle Gestalten im auffälligen Bentley Continental Cabrio spät nachts auf dem schmalen Standweg der weiten Brücke angehalten haben und den Kofferraum öffneten, wurde genauso ignoriert wie Jonathans unverschämte, ketzerische Behauptung eines katholischen Neuen Testaments Marias, in dem nichts von ihrer Himmelfahrt, sondern von dem mütterlichen Vermächtnis »Tut, was er euch sagt« steht. Die Gelbe Post brachte als Götterbote darüber hinaus zusätzlichen unbequemen Schriftverkehr für Jonathan ins Haus. Der Stuttgarter Notar Uwe Baumeister konnte nicht mehr verantworten, dass Fischer die Grabesstiftung führt, da heutzutage so viele Gelder von Hausverwaltern veruntreut werden und Jonathan schließlich arbeitslos wäre. Noch unverschämter war der Brief seines alten Parteigenossen Max Moritz Straußinger, in dem Jonathan von dem dazugestoßenen Kirchenbruder aufgefordert wurde, das Amt des Schatzmeisters niederzulegen, da er ja vorbestraft wäre und aufgrund seiner Geldwäscheaktivitäten für so ein verantwortungsvolles Amt erwiesenermaßen unfähig wäre. Jonathan kochte vor Wut. Das verfluchte Pyramidengrab konnte seinetwegen jemand anders besuchen, aber er selbst hatte doch mit seinen vielen guten Ideen die Schau auf Jesusgemeinde ins Scheinwerferlicht gebracht. Sein nächster Einfall sollte ihm zum totalen Durchbruch verhelfen und eine Vollzeitanstellung in der Kirche sichern, dachte sich zumindest der Science-Fiction-Held. Jonathan Fischer schaffte es tatsächlich, das Daimler-Stadion für 300.000 D-Mark an einem Wochenende zu mieten und die berühmten Bußprediger Reinhard Hill und Steve Bonke zu engagieren. In seiner selbst gestrickten Erweckungsvorstellung bekehrten sich 60.000 Menschen auf einen Schlag und verhalfen ihm als finanzierendem Organisator zu großem Ruhm und Ansehen. Das Leitungsteam der Gemeinde unterstützte sein Vorhaben und freute sich ungemein. Allein Elimas war ein bisschen beleidigt, weil sein Vorschlag, Billy Graham einzuladen und gleich noch die katholische Kirche mit ins Boot zu nehmen, abgelehnt wurde. Dafür freute sich Wicked Oz umso mehr, als der Stuttgarter Oberstaatsanwalt Ratzinger das neue Gemeindebüro in der Talstraße besuchte und zahlreiche Mängel entdeckte. Der gute Jonathan hatte vor lauter Arbeitsstress keine Ordner für den Schriftverkehr angelegt und selbst die Spendenkontoauszüge fehlten teilweise bzw. waren nicht chronologisch abgeheftet. Somit wurde der untreue, kirchliche Finanzverwalter Fischer als Kassenwart untragbar und mit der Mehrheit der Männerstimmen seines Vorstandspostens enthoben. Schließlich drohte sonst die Gemeinnützigkeit des eingetragenen Vereins verloren zu gehen. Noch mehr schmerzte Jonathan der gemeinschaftliche Rat von David, Martin Peter und Elimas, die Gottesdienste in der Musical Hall für eine Zeit lang nicht mehr zu besuchen, bis Gras über die Sache gewachsen sei. Das vereinende Frühgebet wurde sowieso abgeschafft, da David Diao und Martin Peter Anrich vom Justizminister Max Moritz Strausinger in die oberen Regierungskreise eingeführt wurden und wie Elimas Wicked Oz morgens lieber ihre Bilder in der Stuttgarter Zeitung begutachteten. So waren die Kirchendiener bei nächtlichen exklusiven Staatsempfängen und im VIP-Bereich des VfB Stuttgart gern gesehene Gäste und konnten so das kommende Evangelisationsspektakel im städtischen Stadion besser vorbereiten. Vera und Reinhild wollten den Kontakt zu Jonathan nicht abbrechen lassen. Sie trafen sich heimlich mit dem Gefallenen und beteten scheinbar vergeblich für Gerechtigkeit. Letztendlich bestimmten ihre Ehegatten unter dem Regime von Wicked Oz, dass man sich mit Verlierern besser nicht umgibt. »In der Not lernt man seine wahren Freunde kennen«, brachte Jonathan Aaron in der Speisekammer bei. Das Frettchen kostete es aus, mit seinem Herrchen eine ausgedehnte Muse lang im Dunkel versteckt zu spielen. Wenigstens seine lieben behinderten Eltern, die er eher vernachlässigt hatte, hielten zu ihm. Auch die Familie seines entfernt wohnenden Bruders Thomas freute sich über häufigere Besuche. Die treue Witwe Hilde wollte ebenso nicht annehmen, dass an den Rufbeschädigungen etwas Wahres dran war. Neben Markus' Ruf, der telefonisch bei der Stange blieb und alle Gemeindeinterna weitergab, freute sich Pastor Georg Müller besonders über das wiedergefundene verlorene Schaf. Der evangelische Mentor tröstete Jonathan mit der Weisheit, dass je tiefer eine Person fällt, desto höher könnte sie emporgehoben werden, da der sich selbst verleugnende christliche Weg nach oben immer erst in Demut nach unten führt. So hätte der Herr Jesus Christus selbst behauptet, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren, und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Der Predigt folgend beteiligt fragte Jonathan sich tatsächlich bei der Essensausgabe in der Vesperkirche und nahm an dem Schicksal der sozial am Rand stehenden Menschen teil, indem er ihnen stundenlang zuhörte. Kaum hatte er Freude an dieser Tätigkeit gefunden, ging sie vorüber. Der Winter war zu Ende, weshalb sich die 9 Wochen täglich öffnenden Pforten des Gotteshauses wieder schlossen. Jonathan beschloss deshalb, die liebgewonnenen Menschen selbst auf der Straße aufzusuchen und sie zum Essen in Gaststätten einzuladen. Diese Großzügigkeit sprach sich schnell herum und machte ihn zu einem modernen König der Bettler. Die Stimme Jesu vernehmend, wollte er nicht so enden wie der reiche Mann in dem Gleichnis mit dem armen Lazarus. Darum verband er oft die eitrigen Wunden der Alkoholabhängigen. Er bezahlte sogar die Tierarztrechnungen der leckenden Hunde und nützte Kontakte zur Heilsarmee für Kleiderausstattung und menschenwürdigere Übernachtungsmöglichkeiten. Jonathan teilte gemeinsam mit den Jesus Freaks, der Brothausgemeinde und den City Chapel Leuten samstagnachts Wurstbrote und Teepunsch aus und befreundete sich mit Robbie Strobel von der BGG, biblischen Glaubensgemeinde. Dieser hatte tatsächlich die Hälfte seiner Hochzeitstorte an die von ihm betreuten Junkies auf der Königstraße verschenkt. Sein wöchentliches Suppentopfteam erfreute sich bei den Drogenabhängigen immer größerer Beliebtheit. Dadurch inspiriert arbeitete Jonathan in der zum Mühlheimer Verband gehörenden Olga-Gemeinde mit. Die Kirche mit Biss im Olga-Keller versorgte die Bedürftigen mit einem fast kostenlosen Essen, verbunden mit einem geistlichen Input durch Kurzpredigt und Lobpreis. Auf die Spitze trieb es der Jesusjünger, der nicht wusste, wo er sein Haupt hinlegt, als er ohne Geld eine Woche mit den Obdachlosen in einer Unterführung Platte machte und sich selbst durchs Leben schnurrte. Damit war er endgültig einer der ihren geworden und erhielt selbst von Frank Stein die größte Anerkennung. Dieser Frankenstein sorgte gemeinsam mit Maggie anderweitig für mächtig Furore, denn beide beabsichtigten, das Rotlichtviertel zu bekehren. Neben den evangelistischen Besuchen von Magdalena durch das Verschenken des Jesusfilms und von Bibeln bei ihren Ex-Kolleginnen sorgte Frankenstein dafür, dass jeder Freier beim Betreten der Freudenhäuser von einem dafür bezahlten Obdachlosen fotografiert und abgeschreckt wurde. Bei den folgenden Prügelszenen mit den Zuhältern behielt die baseballschlägernde, glatzköpfige Skinhead-Straßenfraktion die Überhand. Die Etablissements mussten zwar nicht Insolvenz anmelden, da die Einnahmen des ältesten Gewerbe der Welt sowieso nicht bilanziert und fast überhaupt nicht versteuert werden, aber die Szene beschloss aufgrund der Umsatzeinbrüche vor die Tore der Stadt zu ziehen. Die verbleibenden Damen wurden seelsorgerlich vom Müller-Pastoren-Ehepaar betreut und schafften größtenteils die Rückkehr ins geregelte Berufsleben. Jonathan konnte ebenso nicht weitermachen wie bisher, weil seine Rücklagen aufgebraucht waren und er sich nicht arbeitslos gemeldet hatte. Deshalb nahm er die erstbeste geregelte Stelle an. Dem Rat seiner Eltern folgend arbeitete er wieder bei einem Geldinstitut. Dieses Mal bekam der schwer vermittelbare Vorbestrafte eine dienende Reichgottes-Schaltertätigkeit angeboten. Der frühere Filialleiter half 4 Gehaltsstufen niedriger bei der EKK, Evangelische Kreditgenossenschaft EG, als Servicemitarbeiter für Pastoren und andere Kirchenangestellten mit. Süffisanterweise wurde Elisabeth Schätzle, mit der er sich gut verstand, seine zukünftige Teamleiterin. Viel geliebte Leserinnen und liebe detailverliebte Schmökerer, um niemand nach diesem Mammutkapitel weiter auf die Folter zu spannen, seid gewiss, dass im 10. Teil der Lebensfiktion von Jonathan Fischer der Held der Story seine Traumfrau erkennt und heiratet. So viel sei vom Betriebsgeheimnis verraten. Die Jonathan nahestehende Person ist dem Studierenden bereits bekannt.